Ich mache mir Sorgen, dass er zu viele Kohlenhydrate isst und zu viel Salz. Er sitzt in einer Zelle mit 18 anderen Häftlingen. Jeden Abend gegen 19 Uhr ruft er mich an. So schildert Nicolas Maduro Guerra derzeit den Alltag seines Vaters. Sein Vater war Machthaber in Venezuela, bis die USA am 3. Januar ein Kommando geschickt haben und Nicolas Maduro gemeinsam mit seiner Ehefrau festgenommen haben. In dieser Woche hat Donald Trump eine Landkarte gepostet, auf der Venezuela mit der amerikanischen Flagge unterlegt und als 51. Bundesstaat markiert war. Außenminister Marco Rubio wiederum wurde im gleichen Jogginganzug fotografiert, in dem Maduro festgenommen worden war, und das Foto wurde mit einem hämischen Kommentar veröffentlicht. Sind die Vereinigten Staaten der neue Chef in Caracas? Wie hat sich die Situation vor Ort auch für die Menschen verändert? Wir schalten zu unserem Lateinamerika-Korrespondenten Alex Bauer nach Peru. Hallo.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich.
Herr Bauer, als Übergangspräsidentin ist Delcy Rodríguez eingesetzt, aber wie groß ist denn ihre Macht wirklich? Wer regiert derzeit in Venezuela?
Ja, man kann schon davon ausgehen, dass Delcy Rodríguez und vor allem auch ihr Bruder, der ja das Parlament präsidiert, dass die wirklich die Macht haben zurzeit in Venezuela, aber dass sie unter der Kontrolle der USA stehen und dass die USA eigentlich das Kommando geben. Und Delcy Rodríguez wird ja oft hier in Lateinamerika auch als La empleada del mes, also die Angestellte des Monats, karikiert, die ja besonders brav die Befehle des Chefs ausführt. Und da ist wirklich etwas dran. Auf der anderen Seite ist das bestehende Regime nach wie vor an der Macht. Es sieht auch danach aus, also es wird da kolportiert, dass es auch Machtkämpfe innerhalb des Regimes gibt. Also da ist vor allem Diosdado Cabello, das ist noch ein alter Weggefährte, ein Haudegen, ein hoher Militär. Er kontrolliert die Colectivos, also es sind so paramilitärische Einheiten, vergleichbar mit den Revolutionsgarden im Iran. Also da gibt es schon auch interne Machtkämpfe. Cabello, das gilt als der starke Mann, ist auch in den USA immer noch steckbrieflich gesucht, aber man hält das Ganze unter dem Deckel. Und die Losung ist so, dass man jetzt Venezuela zuerst mal wieder wirtschaftlich auf den Vordermann bringen will. Und das haben die USA und die aktuelle Regierung von Delcy Rodríguez haben da ein gemeinsames Interesse.
Aber galt Maduro nicht eigentlich als auch ideeller Nachfolger von Hugo Chávez? Und Rodríguez gilt sie nicht eigentlich auch als dasselbe Lager wie Maduro und dementsprechend auch dasselbe Lager wie Chávez und damit eigentlich verfeindet mit den USA? Also haben die sich jetzt um 180 Grad gedreht?
Das Ganze ist eigentlich eine schizophrene Situation. Nicht? Offiziell ist es ja immer noch das sozialistische, anti-imperialistische, anti-amerikanische Regime. Aber irgendwie macht man genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich predigt. Delcy Rodríguez, das ist wirklich so eine Meisterin im Verwalten dieser schizophrenen Doppelmoral. Ich glaube, Maduro, den hat man wirklich fallen gelassen. Also was da eben sein Sohn, der jetzt noch so bei den vor allem europäischen Medien, Nicolasito, der da noch auftritt und jetzt eben auch mit diesem Spiegel-Interview, das ist nur noch für die Tribüne. Also der Maduro-Clan hat seine Macht offensichtlich verloren. Maduro steht ja vor Gericht in den USA und es sieht sehr schlecht aus für ihn. Man geht davon aus, dass er mit seiner Frau Silvia Flores und mit dieser ganzen Maduro-Clan über 3 Milliarden Dollar zusammengerafft hat an Korruptionsgeldern, Drogengeldern. Und die USA haben da wirklich ganz starke Kronzeugen, vor allem der ehemalige Gemeindienstchef Boyo Carvajal, sein Übername, der da einen Deal gemacht hat mit den US-Staatsanwälten. Und das weiß man in Venezuela. Also ich glaube, Maduro, den hat man wirklich abgeschrieben. Allerdings ist wirklich die große Frage, wie lange das dauert. Ob man einfach abwartet, bis Donald Trump die Midterms möglicherweise verliert im nächsten November und dann sieht das alles wieder besser aus für das alte Regime.
Vielleicht hat ja die Trump-Regierung auch Venezuela einen Dienst erwiesen. Das ist ja genau die Frage, die wir uns alle seit 4 Monaten stellen. Und dann kann sich Rodriguez auch mit ihm arrangieren. Und der ist eigentlich eine gute Nachricht auch für Rodriguez und für die aktuellen Machthaber. Die Wirtschaftsleistung, die Zusammenarbeit zwischen Venezuela und den USA soll deutlich zugelegt haben. Das sagt jedenfalls die Wirtschaftskammer des Landes. Und zwar um 23%. Also geht es wirtschaftlich bergauf in Venezuela?
Wirtschaftlich geht es sicher bergauf, das allerdings nicht erst seit dem 3. Januar. Also eigentlich die Reformen in Venezuela, die haben schon vorher begonnen. Die ganze sozialistische Rhetorik, die ist wirklich nur noch Makulatur in Venezuela. Also ich glaube, das Bestreben, dass es hier eine wirtschaftliche Öffnung gibt, dieses ist echt und das merkt man auch bereits, obwohl also der Weg zu einer freien Marktwirtschaft, der ist also noch weit und sicher auch dornig. Die große Frage ist, ob es zu einer Demokratisierung kommt oder ob es ein Maduro-Regime ohne Maduro gibt, das zwar wirtschaftlich so etwa nach chinesischem Vorbild auf Marktwirtschaft setzt, aber trotzdem noch eine beinharte Diktatur bleibt. Das ist die große Frage, die sich stellt, ob diese Demokratisierung kommt. Und da haben die Machthaber natürlich kein Interesse. Auch Delcy Rodríguez, da darf man sich keine Illusionen machen, die hat Millionen zusammengerafft. Das ganze System basiert auf Korruption. Und das ist auch der Hauptgrund, warum sie sich an der Macht festklammern.
Gibt es Neuigkeiten rund um Pressefreiheit, Spielraum für Oppositionelle und auch Wahlen?
Ja, eben, also das ist alles noch sehr ungewiss. Tatsächlich wurden mehrere hundert politische Gefangene freigelassen. Es gibt allerdings nach wie vor immer noch einige hundert politische Gefangene, vor allem Militärs. Und da sieht es gar nicht danach aus, dass die bald in Freiheit kommen, denn das Amnestiegesetz, das erlassen wurde, das ist mittlerweile abgelaufen. Und was die Pressefreiheit betrifft, also ich habe jetzt gerade Kontakt mit venezolanischen Journalisten, zum Teil ehemalige Journalisten, und ich reise nächste Woche nach Venezuela nach vielen Jahren wieder. Und was ich von denen höre, das stimmt mich jetzt nicht sehr optimistisch, dass es wirklich zu einer echten Befreiung kommt in absehbarer Zeit. Aber man merkt schon, die Repression ist schon zurückgegangen. Es hat sich ein bisschen geöffnet. Aber man spricht immer noch vorsichtig. Also ein falsches Wort kann fatale Auswirkungen haben. Das ist nach wie vor so. Die Menschen haben Angst.
Die Bürger stimmen ja auch mit ihren Füßen ab. Und die Abwanderungsbewegung aus Venezuela hat sicherlich viel auch erzählt über die Zustände in den vergangenen Jahren. Und es sind ja Millionen und Abermillionen ausgewandert nach Europa, nach Spanien, wo sie dann als Haushaltshilfen arbeiten, aber eben auch verteilt auf Lateinamerika. Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, haben Sie uns geschildert, dass es an der Grenze schon einen entgegengesetzten Strom mittlerweile gibt. Wie ist es denn mit der Rückkehrerbewegung?
Die Tendenz geht wieder in Richtung Rückkehr. Übrigens, die meisten von den 8 Millionen Regimeflüchtlingen, also man muss sich das vor Augen halten, die leben ja in der Nachbarschaft, vor allem in Kolumbien, Ecuador, Peru, zum Teil Brasilien. Dieser Migrationsstrom, zumindest wurde der gestoppt und es ist eine leichte Gegenbewegung, ist wirklich zu bemerken. Aber es ist noch ein weiter Weg, das Misstrauen ist nach wie vor da. Aber es gibt immerhin erstmals seit 2 Jahrzehnten wirklich eine Hoffnung auf bessere Zeiten.
Donald Trump hat also diese Landkarte von Venezuela in den Stars and Stripes gezeigt, 51. Bundesstaat darüber geschrieben. Marco Rubio hat dann dieses Jogginganzugfoto machen lassen und sich so über Maduro lustig gemacht. Wie kommt denn sowas eigentlich in Lateinamerika an? Humor, Demütigung oder wie?
Ja, also der Humor unter den Lateinamerikanern, der ist noch viel derber. Also ich glaube, Trump und vor allem Rubio, die sind in Lateinamerika populärer, als man sich das in Europa vorstellt. Es gibt eine sehr starke konservative Bewegung in Südamerika, Lateinamerika, die voll auf dieser Trump-Linie ist. Ich meine, die historischen Beziehungen sind ja auch tief. Also es ist zwar absurd, die Vorstellung vom 51. Bundesstaat Venezuela der USA, Aber es gibt eine tiefe historische Beziehung zwischen gerade Venezuela und den USA und die geht auf die Gründung zurück. Also selbst der Staatsgründer Simon Bolívar, der war ja ein großer Bewunderer der USA, war oft in die USA gereist. Dann eben gibt es eine ganz spezielle Beziehung zwischen Venezuela und USA, die Anfang des 20. Jahrhunderts begann mit dem Erdölboom. Da haben die Amerikaner ganz groß investiert in Venezuela, aber es war eben auch eine Gegenseitigkeit da. Also Citgo, eine der größten Tankstellennetz von Raffinerien in den USA, das befindet sich im Besitz der venezolanischen Erdölgesellschaft PDVSA. Und das ist eine Abhängigkeit und Sie sehen es auch, das ist vielleicht noch anekdotisch. Ich meine, es gibt vier Länder in Lateinamerika, wo Baseball gespielt wird und nicht Fußball, also wo das eigentlich der wichtigste Sport ist. Und eines davon ist neben Kuba und Panama eben Venezuela. Und diese Beziehungen zwischen den USA, die sind sehr tief historisch und auch die Oberschicht in Venezuela, die fliegt nach Miami übers Wochenende oder hat noch einen Zweitwohnsitz in Miami. Also diese Beziehungen, die sind sehr eng und sehr tief und übrigens auch mit dem Maduro-Regime. Also auch diese Leute, die haben alle enge Beziehungen zu den USA.
Als die Maduro-Festnahme passierte, haben wir ja auch schon spekuliert, dass das alles Teil eines größeren Plans sein könnte. Also Venezuela angreifen, um damit auch Kuba zu Fall zu bringen, weil Kuba eben auch abhängig ist von Öl aus Venezuela und aus Mexiko. Und beide Länder haben die USA bedroht mit Sanktionen, wenn sie Öl liefern. Wie sehen Sie das jetzt? Also wie steht es jetzt gerade um Kuba?
In Kuba sieht es wirklich zurzeit sehr dramatisch aus. Also die haben wirklich keinen Treibstoff mehr. Es ist aber auch die Situation, das kubanische Regime, die werden auch ausharren, solange wie das irgendwie möglich ist. Und wenn die eigene Bevölkerung dabei zugrunde geht, dann ist das diesen Vertretern des Regimes egal. Denn sie wissen, wenn sie gestürzt werden, dann droht das Gefängnis oder der Tod, oder? Und die wissen, sie haben nichts mehr zu verlieren. Das ist eine ziemlich gefährliche Situation, aber das Ganze steht ein bisschen im Schatten des Irankrieges. Aber es gibt natürlich auch dort eine Hoffnung, dass dieser Albtraum in Kuba zu Ende geht und es gibt schon auch Anzeichen, dass eine neue Generation kommen könnte, die nach einem ähnlichen Muster wie in Venezuela vielleicht nicht einen Regime-Change, aber vor allem einen wirtschaftlichen Wechsel bewirken könnte, der dann früher oder später auch zu einer Demokratisierung führen sollte.
Unser Lateinamerika-Korrespondent Alex Bauer. Nächste Woche geht es dann nach Caracas und er wird Innenansichten aus Venezuela liefern. Spätestens dann hören wir uns wieder. Herr Bauer, herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.